geht heute um das Gebet. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir mit dem Beten, mit dem eigenen Gebetsleben ergeht. Das ist natürlich ein Thema, wo ich heute vor allem auch die Christen unter uns ansprechen möchte, die sagen, ich kenne Gott. Ich weiß nicht, ob du intensiv mit Gott in Kontakt bist und dir jeden Tag wirklich Zeit dafür nimmst, dadurch Kraft und Freude in dein Leben hineinfließt, oder ob das Wort Gebetskrise eher deine gegenwärtige Situation beschreibt, wo dir formulierte Gebete irgendwie kraftlos erscheinen, dein Gebetsleben müde und trocken ist, ohne Begeisterung und Frische, mehr so von Trägheit und Überdruss geprägt. Vielleicht hat sich jetzt auch mancher schon geärgert, weil er denkt, das geht ihn da vorne doch eigentlich gar nichts an, wie ich mit meinem Herrn rede, wie ich mit Gott rede, das ist meine persönliche Sache, Angelegenheit, das braucht niemand zu interessieren. Ich glaube, dass wir aber manchmal auch so reagieren, wenn wir uns angegriffen fühlen. Wenn wir eigentlich denken, das Gebet, das ist ja die Pflicht eines Christen, und wenn wir dann merken, wir genügen selber nicht den Ansprüchen, die wir an uns selber haben, und dann kommt noch ein Pastor und sagt, nun jetzt, wie ist es mit deinem Gebet? Ja, dann kommt vielleicht das schlechte Gewissen. Eigentlich will man ja ganz anders und mehr beten, aber es ist halt so nicht. Lange Gebetszeiten und Gebetsstunden begeistern dich nicht. Und darum möchte ich heute einmal als erstes klarstellen, dass ich diese Frage nach dem, wie ist es mit deinem Gebetsleben, nicht stelle, um uns unsere Gebetsunlust vorzuhalten, uns zu beschämen oder an das Pflichtbewusstsein zu appellieren. Ich möchte uns nur bitten, uns unser Herz einmal für eine Zeit zu öffnen und diese Frage an uns heranzulassen, warum bete ich eigentlich? Warum sollte ich beten? Warum will ich beten? Oder eben auch nicht? Ich möchte hier heute niemand anklagen wegen seinen fehlenden Gebeten, auch weil ich nur allzu gut weiß, dass es in Gottes Augen überhaupt nichts bringt, aus Pflichtgefühl zu beten. Und weil er das auch gar nicht will. Das weiß ich, weil einige Pharisäer zur Zeit Jesu so beteten. Sie sahen das Gebet als eine fromme Leistung an. Und darum beteten sie öffentlich und dachten, seht her, hier ist ein Mensch, der steht in Kontakt zu Gott. Ja, er ist ein wahrer Frommer, ein anständiger Mensch, ich bete. Alle sollten es sehen und sie bewundern und beneiden. Und Jesus nennt sie aber deswegen Heuchler und macht klar, dass es Gott sehr um die Motivation unserer Gebete geht. Das heißt um die Frage, warum beten wir? Warum ist es uns wichtig? Und dass Gott an Gebeten aus religiöser Pflichterfüllung überhaupt nicht interessiert ist. Ich habe von einem jungen Pastor gelesen, der auch darunter gelitten hat, dass die Gebetsstunden seiner Gemeinde so schlecht besucht wurden. Und dann hatte er eine grandiose Idee und setzte das Thema in der nächsten Gemeindestunde auf die Tagesordnung. Dort wurde es dann behandelt. Unter Tagesordnungspunkt 5 stand dann Abschaffung der Gebetsstunden in der Gemeinde. Da war was los. Ja, einige regten sich auf, wie dieser junge Pastor, der ja noch nicht richtig grün hinter den Ohren ist, das wagen kann, was er sich hier anmaßt. Und dann in der anschließenden Diskussion wurden viele interessante Argumente ausgetauscht. Sie waren alle durchdrungen von dem Wort Gottes und von dem Bewusstsein, dass es um was Heiliges und Wichtiges geht. Und als dann alles ausgesprochen und abgeladen war, sagte der Pastor nur: Und warum kommt ihr da nicht zum Gebet? Danach kamen dann einige mehr in die Gebetsstunden, aber die Wunde war nur oberflächlich geheilt. Die eigentliche Ursache, warum die Gebetsstunden nicht besucht wurden, lag doch viel tiefer. Nämlich, dass viele in ihrem Herzen Zweifel am Sinn des Gebetes hatten. Dass sie sich fragten, ja, was bringt es denn? Warum eigentlich beten? Was bringt es, das Gebet? Was soll das? Wir wissen, unsere Lebenszeit ist knapp, der Tagesplan ist gut gefüllt. Wozu noch Zeit verbrauchen für Stille und für Gebetsstunden? Da wird ja nichts geschafft in dieser Zeit. Da wird doch nichts bewegt, oder doch? Und die Frage ist schwieriger zu beantworten, als wir vielleicht auf den ersten Blick meinen. Denn es geht ja zum Beispiel nicht darum, Gott darüber zu informieren, wie viel Not es in der Welt gibt oder was mir zurzeit fehlt. Denn Gott weiß das ja alles schon längst, lange bevor wir es aussprechen. David selbst betet einmal im Psalm 139, ich sitze oder stehe, du weißt es, Gott. Meine Gedanken kennst du von ferne. Und er sagt dann auch, es liegt kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon längst wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft hältst du in deiner Hand. Also im Gebet geht es offensichtlich überhaupt nicht darum, dass wir Gott informieren, was wir gerade brauchen. Wo es uns schmerzt, wo es uns wehtut, was wir uns wünschen, was in der Not Schlimmes, in der Welt Schlimmes passiert. Ja, denken wir denn, Gott braucht uns dazu? Der wüsste das nicht schon längst. Gott, ich muss dir ja mal was sagen. In Syrien, da ist ein Problem. Und weißt du nicht, dass ich krank bin? Weiß er das nicht längst? Und Jesus lehrt ja auch seine Jünger, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel blabbern, nicht viele Worte machen wie die Heiden, wenn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, sagt Jesus, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr ihn bittet. Also brauche ich ihm doch nichts groß erklären. Also warum sollten wir dann Gott noch einmal sagen, was er sowieso schon weiß? Ist das dann nicht Zeitverschwendung? Aber es ist auf der anderen Seite offensichtlich, dass Gott genau das will, dass wir mit ihm reden. Über all die Dinge, die uns beschäftigen, die uns Freude machen, dass wir dafür danken, die uns eine Not sind, die uns auf dem Herzen liegen, dass wir ihn dafür bitten, dass wir auch Anteil nehmen an unserer Umwelt und dafür beten. Aber warum? Jesus fragt einmal einen blinden Mann, was willst du, dass ich dir tun soll? Obwohl es doch wirklich nicht schwer zu erraten war, was sein Herzenswunsch war. Doch Jesus wollte, dass er es aussprach. Ich möchte sehen können. Ich möchte sehen können. Natürlich weiß Gott ganz genau, was uns fehlt. Aber er möchte, dass wir es aussprechen. Nicht nur voraussetzen, nicht nur denken, sondern aussprechen. Warum will er das? Was macht das für einen Sinn? Jetzt möchte ich, dass wir auf das Gebet hören, was unausgesprochen Astrid uns heute schon vorgelesen hat. Ein Gebet von David. Viele seiner Gebete sind ja in dem Psalm überliefert. Und Psalm 63, da lautet eben so, dass David betet, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Ich will dich loben mein Leben lang, meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, dann denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Spüren wir, was David hier zum Gebet treibt? Es ist diese Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm. So wie ein frisch verliebter Mensch sich nach gemeinsamer Zeit mit seinem Geliebten, mit dem geliebten Menschen sehnt. So sehnt sich David nach Gott. Es ist die Liebe, die ihn drängt, die ihn das Gebet suchen lässt. Seine Seele, sagt er, die an Gott hängt. Meine Seele hängt an dir. Und so kann er im Psalm 18 sogar beten, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. David schaut alle Zeit nach Gott aus. Die Gemeinschaft mit ihm bedeutet ihm mehr als sein eigenes Leben. Immer da will er Gott preisen und loben und seinen Namen erheben. Es ist seine Freude und Wonne. Tag und Nacht muss er über Gott nachdenken. Das erfüllt ihn ganz. Und ich glaube, dass es diese Einstellung ist, die David zu Gott hat, die Gott einmal sagen lässt oder dass es so überliefert ist, dass er sagt, der David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wegen dieser Einstellung. Und es schmerzt mich, wenn ich dann entdecke, dass hinter meiner eigenen Gebetsarmut etwas stecken könnte, nämlich eine Armut an Liebe. An Liebe für Gott. Vielleicht ein abgekühltes, ein laues Herz. Wo ist meine Liebe geblieben? Meine Begeisterung? Meine Sehnsucht, mit diesem Herrn Gemeinschaft zu haben? Einer meiner prägendsten Erfahrungen, nachdem ich Christ geworden war, war die, das war 1979, 80 rum, also für die jüngeren Steinzeit, aber was es damals schon gab, war die Pfingstjugendkonferenz. Und in unserer Gemeinde, wo ich war, hatten wir einen Jugendchor. Und wir waren als Jugendchor eingeladen, auf der Pfingstjugendkonferenz von vorne, von der Bühne zu singen. Also da kamen auch schon ein paar tausend Leute in der großen Halle, viele Jugendliche, eine große Ehre, wir sollten singen, ja, die Stars, naja, es haben noch viele andere gesungen, aber so in unserem Empfinden. Und jedenfalls war eine Folge davon, dass wir als ganze Jugend dorthin gefahren sind. Wir mussten nun geschlossen da sein. Aber wir haben nicht nur etwas gegeben dort, sondern wir haben auch etwas mitgenommen. Als wir wieder zurück waren zu Hause, da hatten wir eine ganz starke Sehnsucht nach Gott. Als Jugendliche und haben gesagt, wir wollen, dass Gott uns tiefer berührt. Wir treffen uns. Wir haben uns dann jede Woche zu einem Gebetskreis getroffen. Und der hieß dann Wiedenestkreis. Und zwar ganz ohne Pastor. Und in diesen Kreisen, da wurde auch eigentlich keine tollen Bibelarbeiten vorbereitet, das konnte ja keiner so richtig von uns. Wir haben nur gebetet und gesungen. Gut, wir haben auch Tee getrunken und Kekse verfuttert und so. Aber sonst gab es da gar nicht viel. Aber wir hatten, also es wundert mich jetzt noch, ja, junge Leute, weiß nicht, war ja noch nicht mal 18, und wir hatten Lust zu langen Gebetsgemeinschaften, weil uns das so berührt hat. Weil das allein genügte, mit Gott Zeit zu haben. Gott hat unser Herz berührt. Und wenn das damals nicht gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt nicht später Theologie studiert und dann würde ich auch heute nicht hier stehen. Und als wir als Älteste dieser Gemeinde am Anfang dieses Jahres zur Konferenz nach Braunschweig gefahren sind, da hatten wir auch so gemeinsam den Eindruck, Gott berührt uns und wir wollen dem Gebet eine größere Bedeutung in der Gemeinde geben, damit Gott uns mächtiger berühren kann. Und so ist ja auch dieser Gedanke zur Faszination Gebet geboren. Wir treffen uns alle 14 Tage, aber da merkt man schon diese Sehnsucht zu haben im Herzen, das kann man nicht machen. Die kann man auch nicht veranstalten. Die kann man auch jetzt nicht sagen, das findet jetzt statt und jetzt kommt mal und dann läuft das. Wir sind meistens ein kleiner Kreis, 9, 12, vielleicht 15 Leute, von dem ich glaube, ein ganzer Teil kommt einfach aus der guten Tradition heraus, weil sie auch immer schon vorher und nachher da zur Gemeinschaft und zum Bibellesen und Beten kamen. Das ist auch alles nicht schlecht. Aber was ich mir eigentlich wünschte, ist eine neue Sehnsucht nach Gott. Dass wir so im Herzen fühlen, wie es David ausdrückt. Eine Sehnsucht nach einem Meer an geistlichem Leben. Wo wir zusammenkommen, darauf warten, dass Gottes Geist mit großer Kraft auf uns kommt. So wie die Jünger vor Pfingsten. Und ich weiß, dass das natürlich ein Wagnis ist, denn dass Gott etwas bewegt, dass er uns tatsächlich begegnet, das kann man nicht machen. Das ist nicht verfügbar. Wie wir sagen können, ich besuche heute Mittag den Mike und dann ist er auch da und dann weiß ich, dann läuft das. Aber bei Gott geht das irgendwie nicht so. Er ist kein Automat und das Gebet funktioniert auch nicht wie ein Automat. Ich sag was und dann muss das auch so werden. Wenn Gott sich offenbart, dann tut er das ja aus sich heraus. Er schenkt uns seine Gegenwart, er ist unverfügbar, er zeigt sich selber, offenbart sich, er lüftet den Schleier. Aber wir können es nicht machen. Und darum lässt sich das auch nicht so einfach übertragen. Wir können sagen, hier, so geht's, mach's. Aber was ich mir wünschte, dass wir solche Erfahrungen der Nähe und der Kraft Gottes ersehnten, dass wir die begehrten, auch wenn wir sie nicht in der Hand haben. Dass, weil wir nur die Verheißung haben, dass Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich finden lassen. Und ich denke, dass Jesus seine Jünger zu einer solchen Sehnsucht und zu einem solchen Gebet ermutigt. In Lukas 11, können wir lesen, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand unter euch einen Freund hat, habt ihr vielleicht einen Freund, und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir noch etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das ist eine interessante Geschichte, die Jesus hier erzählt. Weil Gott unser Freund sein will und weil er den hier so darstellt, ja, und er ist Freund, und dass es aber dann trotzdem so ist, dass Jesus auch sagt, und trotzdem möchte er, dass wir Gott bestürmen, obwohl er weiß, was wir brauchen und obwohl er es gut mit uns meint. Trotzdem möchte er, dass wir seine Gemeinschaft suchen, dass wir ihn bestürmen, dass wir ihn bitten, dass er am Wirken ist. Nicht, dass wir einfach nur abwarten, sondern dass wir bitten, dass wir suchen, dass wir anklopfen. Wir werden ermutigt zu wachsen in der Erkenntnis Gottes von Paulus. Wachsen in der Erkenntnis Gottes, aber wie kann das gehen? Doch nur, dass wir ihn immer besser kennenlernen und die Gemeinschaft mit ihm suchen. Für mich ist der zentrale Satz heute: Gott ist es wichtig, dass er uns wichtig ist. Also Gott ist es wichtig, dass er uns wichtig ist. Er möchte, dass er uns wichtig ist. Und ich lade uns ein, unserem geistlichen Leben einen neuen Impuls zu geben, zu verleihen. Wenn die Glut am Verlöschen ist, ein Stück Holz aufzulegen. Es aufs Neue zu wagen, eine Gebetszeit am Morgen freizuhalten. Eine stille Zeit, eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort. Oder eine Sehnsucht nach der Gemeinschaft im Gebet zu erbitten, Pause zu machen vom Hasten durch die Welt, von all dem Wichtigen, Dingen, die uns scheinbar abhalten, dafür Zeit zu haben. Was machen wir eigentlich, wenn wir beten? Das war die Frage, die ich mit uns heute Morgen bedenken wollte. Geht es darum, Gott zu unterrichten, ihn zu manipulieren, ihn zu beeinflussen, dass er das macht, was wir wollen? Oder sollen wir über ihn nachdenken? Und ich spüre, dass so mein Nachdenken über das Gebet oft viel zu kopflastig ist. Gott will nicht meinen Kopf, meinen Intellekt, also auch, aber nicht zuerst, sondern mein Herz. Gott will mein Herz. Und ich habe heute über das Gebet gesprochen, nicht um uns irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern damit wir spüren, welch köstlichen Reichtum uns entgeht, wenn unser Gebetsleben brach liegt. Ich glaube, dass Gott uns sagen will, ihr sollt diese Einstellung, die verbunden ist mit dieser zweifelnden Frage, was bringt das Gebet denn schon wirklich, die sollten wir nicht weiter pflegen. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass die meisten hier in der Gemeinde sagen würden, Gebet ist wichtig und Gebet ist nötig. Und trotzdem prägt ironischerweise oft Gebetsarmut das Leben. Sei doch nicht geistlich schizophren und gespalten, wenn du wirklich weißt, warum das Gebet und wozu das Gebet so wichtig ist. Dann denke doch nicht heimlich den Gedanken weiter, stille Zeit mit Gott oder Gebetsversammlungen sind verlorene Zeit. Es ist eine große Gefahr, dass wir in unserem geistlichen Leben entmutigt werden, wenn wir gebetet haben und es hat sich vielleicht nicht erfüllt oder so. Aber wir sollten den Mut nicht sinken lassen. Es gibt, das ist so im Leben, immer verschiedene Zeiten. Es gibt intensive Zeiten und oberflächliche Zeiten, einfachere und schwierige. Aber warum sollte nicht jetzt etwas Neues beginnen? Warum sollte uns Gott nicht nochmal eine neue Liebe schenken? Eine neue Liebe zu ihm, eine neue Liebe im Glauben, eine neue Liebe zur Gemeinde, eine neue Liebe zum Ehepartner, eine neue Liebe zu uns selbst. Ich möchte schließen mit dem Losungswort vom letzten Donnerstag, das so meine Hoffnung widerspiegelt. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Amen.